dann jetzt zur Vorlesung. In der letzten Woche habe ich den Unterschied zwischen Heuristik und Beurteilung besprochen, um klarzumachen, worum es in der Wissenschaftsphilosophie eigentlich geht, also um zu verstehen, was Lakatos eigentlich tut. Also Wissenschaftstheorie ist kein Set an Regeln, um in einer bestimmten Disziplin wahre Aussage zu produzieren, also ist keine Heuristik, sondern versucht Urteile über das, was Wissenschaft ist, in eine Theorie zu rekonstruieren. Das heißt, eine gute Wissenschaftstheorie testet diese Rekonstruktion an der historischen Praxis. Das ist, was Lakatos versucht zu tun. Wissenschaftsphilosophie beschäftigt sich so mit dem Problem der Unterscheidung zwischen was jetzt Wissenschaft oder wissenschaftlich ist und was nicht und etabliert so einen Maßstab, um Aussagen und Theorien zu beurteilen. Es ist also eine Art von Metawissenschaft. So viel zur Wissenschaftstheorie. Wir sind aber keine Wissenschaftstheoretiker, wir sind ja Philosophen. Jetzt müssen wir uns fragen, weshalb ist diese Wissenschaftstheorie für uns interessant? Nun, sie ist interessant, weil als Philosophen sind wir interessiert in das, was Wissen eigentlich ist. Philosophie gilt ja als eine Begründungswissenschaft, sie begründet Wissen. Aber da muss man natürlich wissen, was Wissen ist. Und Wissen, der privilegierte Ort des Wissens, nicht der einzige, aber ein privilegierter Ort von Wissen, sind ja die Wissenschaften, die verschiedenen Wissenschaften. Da gibt es Expertisen, die sich mit Wissen beschäftigen. Wie gesagt, diese auf die Empirie gerichtete Wissenschaft ist natürlich nicht die einzige, weil wir als Philosophen sehen uns gerne auch als Wissenschaftler. Aber unsere Wissenschaft ist gerade eine Wissenschaft von das, was Wissen eigentlich ist. Insofern sind wir abhängig von einer guten Wissenschaftstheorie. Okay, man kann natürlich selbst sagen, also nach meiner Meinung ist Wissen und dann eine Definition geben. Aber ich selbst würde das nicht als eine kluge Prozedur beachten. Also, wir brauchen eigentlich die Wissenschaftstheorie und dann vor allem in der Form, wie Lakatos sie tut, weil wir werden in der heutigen Vorlesung sehen, was eigentlich der Vorteil seines Ansatzes ist. Wir brauchen also eine gute Theorie des Wissens, eine gute Wissenschaftstheorie, um unsere Aussagen, um unsere philosophische Aussage ein festes Fundament zu geben, um die Philosophie als Metawissenschaft nicht in der Luft hängen zu lassen. Sie muss immer gekoppelt sein an das, was in den verschiedenen Wissenschaften als Wissen betrachtet wird. Anders ist die Philosophie reine Begriffswissenschaft. Eine Art von Grammatik von einer Sprache, die es nicht gibt. Das haben wir ja so ein ganz klein bisschen gesehen in der Kritik von Thomas an Anselm. Der würde sagen, ja, schön, was du da über dasjenige, worüber hinaus nicht Größeres gedacht werden kann, sagst, aber who cares? Also das ist deine Definition. Also so, was ist jetzt der Ertrag deiner Philosophie? Und deshalb ist es für uns, wenn wir urteilen über, was jetzt eine gute oder eine weniger gute Philosophie ist, Philosophie aber eine Metawissenschaft ist, eine Wissenschaft, die versucht Wissen zu begründen, müssen wir vordergründig wissen, was Wissen ist. Ja, das können wir nicht selbst ausdenken. Wie der Grammatiker auch keine Sprache, also erfindet, er beschreibt eine Sprache. Nun gibt es ja ganz verschiedene Modelle über das, was eine Aussage oder eine Theorie wissenschaftlich macht. Und wir werden heute einige dieser Modelle besprechen. Und diese Modelle, also wenn man jetzt einen Zugang versucht, zu diesen Modellen sich zu erarbeiten, ist eine Möglichkeit, und das ist ein weiterer Punkt, den ich in der Vorlesung letzte Woche angesprochen hatte, indem man mal achtet auf die Unterscheidung zwischen internen und externen Aspekten. Man kann natürlich ganz verschiedentlich Wissenschaftstheorien ordnen, aber ich habe das gerade rausgeholt, weil, das haben wir ja schon öfters gesehen, dass Sie ein bisschen sich gewundert haben, weshalb ich immer so einen historischen Zugang und einen kontextuellen Zugang zur Philosophiegeschichte nehme. Ich versuche jetzt also, die Wissenschaftstheorien abzuklopfen auf der Frage, inwiefern historische Umstände relevant sind für die Produktion von Wissen, für zu verstehen, was Wissen ist oder nicht. Nun, bei diesen internen und externen Faktoren spielt das eine Rolle. Diese Begriffe, sicherlich wie sie von Lakatos verwendet sind, sind ein bisschen verwirrend. Und da sehen Sie auch, wenn Sie die allererste Seite dieses Aufsatzes History of Science and its Rational Reconstruction nehmen, dass er sagt, ja, ich verwende diese Begriffe auf eine nicht gängige Weise, aber ich tue die gerade so, wie ich meine, dass das eigentlich geschehen solle. Das ist ja Grundstock meiner Auffassung, wie eine Wissenschaftstheorie aufgebaut werden sollte. Und ich habe gehört, dass einige ein bisschen aus der Kurve geflogen waren. Vielleicht habe ich das in der letzten Woche auch nicht so ganz gut erklärt. Ich werde das also nochmal tun. Die Verwirrung entsteht, weil diese Begriffe von Lakatos relativ verwendet werden. Also ob etwas als intern oder als extern charakterisiert wird, hängt eigentlich von der Theorie ab. Aber allgemein gilt, was für eine bestimmte Theorie als notwendig geachtet wird, für die Produktion von Wissen zu erklären, gilt als intern. Was nicht dazugehört, gilt als extern. Und das extern ist nicht trivial, sondern das, was zwar der Fall ist, aber was man nicht mit aufnimmt. Ja? Weil es geht natürlich um ganz komplexe Fakten, ganz komplexe Konstellationen, und der Wissenschaftler muss jetzt in diese Komplexität versuchen, die Faktoren rauszuholen, die relevant sind. Und die werden intern genannt. Und alle anderen Faktoren, die auch dabei waren, die werden dann als extern betrachtet. Die große Frage ist dann natürlich, was ist relevant? Und hier gehen die verschiedenen Theorien auseinander. Sie werden dann auch sehen, dass was die eine Theorie als external history betrachtet, als externe Aspekte, dass für die andere Theorie zur internal history gehört. Die würde sagen, ohne diese Information kann ich keine rationale Rekonstruktion des Wissenschaftsprozesses geben. Ja? Und ich habe ja in der letzten Sitzung, in dem ich die logisch-positivistische Wissenschaftstheorie der Konsensustheorie gegenüberstellt, habe ich gezeigt, wie das geht. Ja, um das nochmal aufzugreifen, für den Positivismus ist ja jedes Vorurteil irrelevant. Stärker noch, es gilt eigentlich als etwas, das eine Aussage unwissenschaftlich macht. Also alles, was damit zu tun hat, gehört eigentlich zur External History. Aber wenn Sie zum Beispiel die Theorie von Karl Popper nehmen, gar nicht, Vorurteile können auch gute Hypothesen generieren. Und die Wissenschaftlichkeit besteht nicht in der Tatsache, ob das jetzt vor oder ohne Vorurteil ist, sondern ob es getestet werden kann oder nicht. Ja? So sehen Sie, dass diese Theorie eine ganz andere Auswahl macht über das, was relevant ist oder nicht. Und um es mal ganz verkürzt zu sagen, aber ich werde das in den letzten Vorlesungen noch weiter ausarbeiten, auch für die Relevanz für die Philosophie. Die für unsere Thematik, die ja über Voraussetzungen und Vorurteil geht, ist es ja unheimlich wichtig zu wissen, ob jetzt jedes Vorurteil schon den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ausschließt oder nicht. Ja? Und das ist für uns insofern relevant, weil wir mit Collingwood eine gewisse Sensibilität für die Problematik der Absolute Presuppositions gekriegt haben. Ja, und wir haben auch gesehen, dass das da auch für die Philosophie relevant wird. Nun, wenn Wissenschaft eigentlich ohne Vorurteile geschehen solle, dann hat die Philosophie eigentlich gar keinen Platz. Dann muss die eigentlich raus. Ja, aber wenn sie beweisen können, also wenn ihre rationale Rekonstruktion der Wissenschaftsgeschichte, wenn ihre Auffassung impliziert, also wenn ihr Bild von Wissenschaftsgeschichte sich am besten durchhalten kann und wenn dieses Bild so aussieht, dass Hypothesen oder Voraussetzungen ein wesentlicher Grundbestand des wissenschaftlichen Fortschritts sind, ja, und das ist, was Lakatos tut, ja, dann wird natürlich es für die Philosophie höchst interessant, weil die Wissenschaft ja selbst nicht diese Voraussetzungen aus der Empirie holt, sondern woher dann? Und dann wird der Bezug zwischen Philosophie ganz deutlich, ja, weil dann irgendwie die Philosophie der Bereich ist, wo diese Presuppositions plausibilisiert werden. Ja. Natürlich, und das ist wichtig, der Punkt, den ich machen will, immer natürlich in Bezug auf Erschließung der Wirklichkeit. Ja, und letztendlich, um es auch hier wieder verkürzt zu sagen, letztendlich läuft diese Vorlesung darauf hinaus, wenn du jetzt ein Kriterium suchst, für was jetzt eine gute und eine schlechte Philosophie ist, ich meine es jetzt ganz abstrakt, dann hieße das also, eine Philosophie, die in ihres, die so mit Wissen umgeht, dass das, was als Wissen betrachtet wird, nämlich Erschließung von Wirklichkeit, optimal funktionieren kann. Weil wenn eine Philosophie das nicht tätig macht, dann hat sie natürlich ein Recht zur Existenz, weil es kann natürlich alles gesagt werden, aber sie tut eigentlich nicht, was nach meiner Auffassung, und ich stütze mich da auf die historische Auffassung über das, was Philosophie sei, wie Philosophie immer funktioniert hat, nämlich als Wissenschaft der Wissenschaften, als Begründungswissenschaft. Ja? Und wenn Sie sagen, ja, aber es gibt da Philosophien, die tun das nicht, ja, dann kriegt man natürlich die Frage, ja, heißt das jetzt Philosophie oder nicht? Ich meine, in diese Debatte müssen wir nicht reingehen, das ist nur über Begriffe. Aber zumindest möchte ich sagen, es muss in der Wissenschaftsproduktion einen Bereich geben, einen Erkenntnisbereich, und das nenne ich jetzt mal Philosophie, das genau auf der Metaebene die Produktion von Wissen begleitet und sichern muss. Ja? Sind da zu Fragen?
Eine Philosophie, die Wirklichkeit erschließt, sagten Sie, ist gut, aber das tut ja die Naturwissenschaft auch, und die Naturwissenschaft ist auch eine Philosophie.
Nee, aber ich meine, deshalb ist es wichtig, zu wissen, dass die Philosophie eine Metawissenschaft ist. Und die eine Metawissenschaft, die quasi Urteilen gibt über das, was Wissen sei und was kein, nicht als wissenschaftliches Wissen eingestuft werden kann. Und da muss sie natürlich wissen, wie sie das beurteilt. Und in diesem Urteil spielt es eine Rolle, ob sie jetzt positiv beachtet, wissen, dass auf die Wirklichkeit bezogen ist oder nicht. Also das klingt jetzt noch ganz abstrakt, ich werde aber, wenn es über die Modelle geht, das weiterentwickeln. Weil ich muss mich da entschuldigen, im Prinzip, und da sehe ich wohl ein, ist es ziemlich trivial, was ich sage. Aber wenn ich mich in die Philosophiegeschichte schaue, dann sehe ich, dass diese Trivialität nicht immer sich durchsetzt. Ist insofern trivial, als wenn du sagst, dass Wissen immer von etwas ist, dann heißt das, okay, wenn du für Wissen bist, bist du eigentlich nicht so sehr für Wissen, sondern von das, was durch dieses Wissen erschlossen wird. Und deshalb, wenn eine Philosophie sich nur mit Begriffen beschäftigt, dann würde ich sagen, ja, das ist natürlich interessant, aber diese Begriffe, die werden nicht in ihrer vollen Funktion verstanden. Und jetzt würden Sie sagen, ja, aber gibt es dann überhaupt schlechte Philosophien? Da kann ich Ihnen sagen, ja, sehr wohl. Also wenn Sie zum Beispiel eine Ethik entwerfen oder ein Menschbild entwerfen und sie postulieren selbst, was Mensch ist, und sie reflektieren dann über dieses Menschbild und schreiben ihre Bücher über dieses Mensch, dann wäre das eine schlechte Philosophie. Ja, weil sie sprechen über einen Gegenstand, der sich quasi außerhalb ihrer Theorie befindet, aber sie sprechen über diesen Gegenstand, ob er sich nur in ihrer eigenen Welt befindet. Sie tun eigentlich das, was ein Romanschreiber tut. Ja? Und das kann man wollen. Aber ich meine, ob man das so Wissenschaft nennen kann oder Begründung von Wissenschaft, das weiß ich nicht. Und das werde ich jetzt in dieser Vorlesung nicht aufgreifen, aber die ganze Problematik mit, gibt es einen Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, hat damit natürlich zu tun. Also prinzipiell würde ich sagen, dass diese Unterscheidung nur dann Sinn macht, wenn man in der Tat sagt, okay, methodisch gilt, ich muss es anders formulieren, das methodisch gilt natürlich für beide, dass die Wirklichkeit erschließen, und ob das jetzt Handlungen von Menschen sind oder Produkte von Menschen, sagen wir mal Grammatiken oder Romane oder so, oder ob das Galaxien sind, macht für die Art und Weise, wie der Gegenstand erschlossen wird, macht eigentlich total keinen Unterschied. Das Einzige ist, dass in den Geisteswissenschaften traditionell eine Reflexion über die Methode, die wir philosophisch nennen, eine größere Rolle spielt. Insofern sind Geisteswissenschaften durchwegs theoriereflexiver. Ich will aber in keiner Weise sagen, dass Naturwissenschaften das nicht sind, weil es ist höchst interessant, dass all diese Debatte, die von Lakatos, Popper, Kuhn und so besprochen wird, sich immer auf Naturwissenschaften beziehen. Insofern haben die auch ein sehr großes methodisches Bewusstsein.
Sie sagt eben, bitte? Eine Philosophie, die sich nur auf der wirklichen Ebene befindet, sei eine schlechte Philosophie. Eine Philosophie, die sich nur auf die Wirklichkeit bezieht, bleibt dann nur deskriptiv.
Also die jetzt, wartet, ich muss erstmal, damit kein Missverständnis entsteht, also eine Philosophie bezieht sich nicht direkt auf die Wirklichkeit, sondern handelt eigentlich von Sprachen, Begriffen oder Theorien, die sich auf die Wirklichkeit beziehen. Und wenn Sie jetzt fragen, ist eine Philosophie beschreibend, dasselbe können Sie von jedweder Wissenschaft fragen. Und da sieht natürlich ein teilweise ein beschreibender Teil bei, aber die Wirklichkeit wird so beschrieben, dass sie für uns bewältigbar wird. Und wenn man das Verstehen nennen will, ja, dann gilt das sicherlich für eine Philosophie, aber wie natürlich auch für eine Naturwissenschaft.
Und wo ist dann der Unterschied? Also wenn ich mir Begriffe von der
Warte, wie kann ich das? Warte, ich gebe hierauf noch eine Antwort, und weil ich fühle mich ein bisschen unwohl, so nur in abstrakto über diese Dinge zu sprechen. Und deshalb ist es besser, dass wir uns diese verschiedenen Theorien mal ansehen. Aber gerade weil die Philosophie eine Metawissenschaft ist, hat sie einen ganz besonderen Status. Und sie handelt eigentlich von Gegenständen, die du nicht siehst, die aber das, was du siehst, repräsentieren. Und das macht, dass die Philosophie oft, also entweder in einem Leerraum sich bewegt, weil sie dann nur auf diese Begriffe sich fokussiert, oder dass die Philosophie eine Art von pseudo-empirische Wissenschaft wird, wie Goethes Farbelehre zum Beispiel. Das heißt, man will dann doch empirisch sein, aber tut das eigentlich auf eine Art und Weise, die nach der gängigen Auffassung nicht den Standard der Wissenschaftlichkeit einholen kann. Ja, und natürlich, und das versuche ich klar zu machen, das habe ich übrigens auch in der vorigen Vorlesung versucht klar zu machen, was ist der Gewinn von einer solchen Reflexion? Nun, wenn wir die Wirklichkeit abbilden, bilden wir das ja nicht nur als eine Fotografie ab. Wir tun das auf eine Weise, so dass wir uns erfolgreich in diese Wirklichkeit bewegen können. Und dazu musst du wissen, wie so etwas geschieht. Zum Beispiel, du musst wissen, was Allgemeinheit von Begriffen bedeutet. Du musst wissen, wie eine Theorie funktioniert. Anders verstehst du das Instrument nicht, das du verwendest. Weil, das ist mein letztes Wort hier, diese Dynamik der Theorie ist ja eine ganz andere als die Dynamik der Wirklichkeit. Darf ich es hierbei belassen? Okay, ich sehe noch eine Frage, bitte. Ja. Wenn ich das jetzt versuche, in ein oder zwei Worte zusammenzufassen, es geht hier eigentlich um die Begründung von normatives Wissen. Und normatives Wissen bezieht sich natürlich auf extramentale Wirklichkeit, aber auf eine ganz, es bezieht sich auf diese extramentale Wirklichkeit auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Es beschreibt nicht nur, es sagt nicht nur, für X gilt, das heißt, es hat nicht nur den Bezug auf den Wirklichkeit, sondern stellt dieses Ding aus der Wirklichkeit auch unter einen bestimmten Aspekt, der vielleicht nicht tatsächlich in der Wirklichkeit zu finden ist, wenn du gewisse Normen hast, die nie eingeholt werden, aber die eigentlich eingeholt werden sollten, dann findest du die natürlich nicht in der Wirklichkeit. Aber auch hier gilt wieder, und ich meine, auch das wäre auch zum Beispiel ein Einstieg gewesen, um diese ganze Problematik aufzurollen. Okay, hier heißt es, wir stellen fest, es gibt verschiedene Typen von Wissen. Es gibt das beschreibende Wissen, aber es gibt auch das vorschreibende Wissen. Und jetzt hast du zwei Typen vorschreibendes Wissen. Das kann sich nach der faktischen Zustand richten, wie wenn du zu Freiburg am Münster gehen willst, dann kann ich Ihnen das genau sagen, wie Sie da hinkommen. Oder es ist ein vorschreibendes Wissen, das sich auf eine Norm bezieht, die nicht direkt in der Wirklichkeit nachweisbar ist. Aber auch dann kriegst du natürlich das Problem, wenn du das begründet tun willst, ja, und du willst es nicht nur als eine bloße Behauptung darstellen, musst du das in diesem Falle an den Menschen, die du damit also eine Vorschrift geben willst, rückkoppeln. Ja, ich meine, ich habe ja gesagt, jetzt geht es nicht um eine Vorlesung über die Metaethik. Aber genau diese Reflexion, das wäre zum Beispiel etwas, was eine Philosophie leistet, indem sie sagt, ja warte, aber welche Formen von Wissen gibt es? Und wie können die verschiedenen Formen von Wissen begründet werden? Und welche Form von Wissen lässt es nicht zu, welche andere Form von Wissen zu begründen? Ja, und so, Sie haben sie jetzt ganz zu Recht herausgestellt, dass so das ethische Wissen einen ganz besonderen Fall darstellte. Ja? Und ich meine, wo Sie mich jetzt herausgefordert haben, Ich würde da, aber das ist jetzt so aus dem Stegreif. Ich würde das so begründen. Ich würde sagen, wir stellen fest, dass Leben und auch menschliches Leben sich entwickelt, dass Zustand T1 sich unterscheidet von Zustand T2. Und wenn wir jetzt also über Zukunft sprechen wollen, also wenn wir unser Leben nach gewissen Plänen einrichten wollen, richten wir unser Leben ja ein nach etwas, das es jetzt noch nicht gibt. Ja? Okay, das heißt, dass in diesem Fall eine Begründung, die nur von den Fakten ausgeht, hier keinen Sinn hat. Dennoch ist es so, dass natürlich diese Begründung nicht ohne diese Fakten geschehen kann, weil wir stehen nicht jeden Tag als völlig neue Wesen auf. Das heißt, es muss einen Bezug geben. Und zweitens kann ich feststellen, dass dieses sich entwickeln jeden Tag, also mit einer neuen Welt konfrontiert werden, dass das etwas ist, was zu empirischen Tatbestand des Menschen gehört. Deshalb heißt es, in irgendeiner Weise diese Zielgerichtetheit des menschlichen Handels und welche Normen da gesetzt werden, auch auf der Grundlage der Empirie machen kann. Natürlich nicht direkt, aber ich muss hier eine Regel finden, um eine solche Vorschrift begründen zu können. Ja, weil die eine wird, die scheint plausibel zu sein und eine andere nicht. Und es geht letztendlich um Menschen. Also es muss irgendwie in Rückbezug auf das, was Menschen tun, Sinn machen. Ne? Ja? Okay, aber nochmals, es ist hier ja keine Vorlesung über Metaethik. Obwohl es höchst interessant wäre, muss ich ehrlich gestehen. Okay, ich gehe jetzt mit diesen Modellen weiter. Das ist also Punkt 8. Eine kleine Bemerkung noch sehe ich gerade, ich habe 7 übersprungen. Ich kann das so zusammenfassen, Voraussetzungen und Vorurteile in der Wissenschaften. Wir werden sehen, wenn wir uns mit diesen verschiedenen Modellen beschäftigen, und ich habe das auch schon in der vorigen Vorlesung, also letzte Woche, deutlich gemacht, dass man nicht ohne weiteres von Voraussetzungen und Vorurteilen sprechen kann in der Wissenschaft, dass das immer abhängig ist von der Theorie, die man hat. Ja? Und Lakatos ist der Meinung, dass also seine Auffassung über also was als Wissenschaft gilt und was als Vorurteil gilt, dass das also eine Auffassung ist, die sowohl logisch gesehen als auch historisch gesehen die beste Karte hat. Ja, aber das müssen wir jetzt mal nachgehen, ob das so ist. Okay, jetzt bin ich bei 8, Forschungslogik, verschiedene Modelle. Der Begriff Forschungslogik taucht bei Lakatos oft auf. Es ist so eine Reminiszenz an Karls Popper Buch Logik der Forschung, also erschienen wie 1935 und in London in eine englische bearbeitete Übersetzung erschienen in 1959. Und in dieser Logik der Forschung versucht Popper Kriterien zu entwerfen, was jetzt Wissenschaft ist und was nicht. Also er beschäftigt sich mit dem sogenannten Demarkationsproblem. Also was unterscheidet jetzt Wissenschaft von Pseudowissenschaft? Genau wie in der normalen Logik ja beschrieben wird, was eine Aussage wahr und was eine Aussage unwahr macht, so versucht diese Logik der Forschung die Regeln zu beschreiben, was jetzt eine Aussage zu einer echten wissenschaftlichen und was eine Aussage zu einer pseudowissenschaftlichen Aussage macht. Und Popper richtet sich in diesem Buch, und ich habe ja, als ich Lakatos vorstellte, gesagt, dass der Lakatos sehr in der Tradition von Popper steht. Popper richtet sich in diesem Buch Logik der Forschung oder Logic of Scientific Discovery gegen bestimmte falsche Auffassungen über das, was Forschungslogik sei, also was Logik der Forschung sei. Und da will er in seinem Werk herausarbeiten, was eigentlich die Logik der Forschung ist, die Logik der Wissenschaftsproduktion. Nun, was jetzt Logik der Forschung ist, darüber ist am Anfang des 20. Jahrhunderts enorm viel diskutiert worden, vor allem im sogenannten Wiener Kreis. Und Lakatos geht auf das Modell, das in diesem Wiener Kreis entwickelt wurde, ein, und das werde ich auch tun. Und danach bespreche ich nochmals das Konsensusmodell, das ich ja auch schon letzte Woche angesprochen habe, und das Modell von Popper. Ich folge da ein bisschen so, was Lakatos in seinem Aufsatz tut. Und die Theorien von Kuhn und Feierabend werde ich so zwischendurch ansprechen. Also dieses Modell des Wiener Kreises, also sagen wir, eine Gruppe von Wissenschaftlern oder Theoretiker der Wissenschaft, die jetzt mal reflektieren wollten über die wissenschaftliche Praxis, und das waren vor allem Naturwissenschaftler, die sich viel so auch mit Logik beschäftigten. Also das Modell des Wiener Kreises, das dort entwickelt wurde, steht bekannt als der sogenannte Logisch-Positivismus. Logisch-Positivismus sind ja zwei Wörter. Positivismus, weil eigentlich nur gilt, was positiv, also was gegeben ist, vom lateinischen Positum, also quod positum est, was also gegeben ist. Und Logisch-Positivismus, weil nicht nur das, was empirisch gegeben ist, sondern auch das, was aus empirischen Daten logisch abgeleitet werden kann. Ja, weil die Logisch-Positivisten wussten ja wohl sehr wohl, dass viele wissenschaftliche Theorien also nicht direkt auf die Empirie zurückzuführen sind, aber eigentlich aus der Empirie abgeleitet. Und die Ableitungsregeln, die versuchte man nach den Kriterien der Logik aufzubauen. Das heißt, hier eine Aussage oder eine Theorie ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie eins auf empirische Basalaussagen, die also eine direkte Abbildung der Wirklichkeit sind, zurückgeführt werden können, und zweitens alles, was aus dieser Basalaussagen korrekt logisch abgeleitet werden kann. Ja, das ist schon ein deutliches Vorurteil über das, was Wissenschaft ist. Als nicht wissenschaftlich gelten dann Aussagen, entweder die kein empirisches Fundament haben, deshalb, dass der Collingwood so mit Deus est, Gott existiert, dass er da so drauf fixiert war, weil das wird dann oft als ein Beispiel gegeben, oder Aussagen, die nicht logisch aus empirischen Sätzen abgeleitet werden können. Weil ich kann natürlich sagen, okay, meine Aussage bezieht sich auf die Empirie, aber vielleicht sage ich etwas über einen Gegenstand, was Unsinn ist. Das ist also ein ganz einfaches Kriterium, wo ganz klar und auch ganz übersichtlich die Internal History festgesetzt wird. Also zur Produktion von Wissen sollen nur die beiden Faktoren eine Rolle spielen. Also nur Empirie oder logische Ableitung. Alle anderen Faktoren, wo, wann, von wem etc. spielen keine Rolle. Die machen Wissenschaft pseudowissenschaftlich. Und ich habe das in der letzten Sitzung schon gesagt, das gibt das Ganze einen ganz demokratischen Anstrich, weil jeder mitmachen kann. Er braucht nur wissenschaftliche also wahre Aussage zu produzieren. Deshalb hat dieses Modell auch eine ganz große Anziehungskraft. Es ist so das Modell, das auch der Mann oder Frau in der Straße direkt einleuchtet. Das Einzige, was vielleicht problematisch ist, dass man verstehen muss, dass Logik nichts hinzufügt. Weil wenn man sagt, dass nicht nur also direkte, sinnhafte Wahrnehmung, sondern auch alles, was logisch daraus abgeleitet wird, dann muss man natürlich verstehen, dass die Logik nichts hinzufügt. Ja, weil anders verschmutzt man seine Information in dem Deduktionsprozess oder Induktionsprozess. Und das ist eine ziemlich schwierige Sache. Und das ist, was Wittgenstein versucht in seiner Tractatus Logicus Philosophicus zu beweisen, dass die Logik nichts hinzufügt. Das ist nicht evident. Aber wie gesagt, das Modell hat etwas Befreiendes. Man kann sich selbst von den Vorurteilen befreien und so das eigene Fenster aufmachen. Dennoch hat dieses Modell einige ganz große Probleme, die es eigentlich als ein Vorurteil entlarven. Aber bevor ich das tue, bevor ich also da den Ast absäge, will ich doch noch etwas sagen, weshalb das eigentlich ein ganz schönes Modell ist. Ich will auf die Vorteile dieses Modells hinweisen, weil Sie werden sehen, dass Lakatos in die Basalintention dieses Modells einstimmt. Das würde er auch übernehmen, aber dann in eine logisch nicht angreifbare Form. Übrigens ist das dasselbe, was Popper auch tut. Nun, was stellt dieses Modell im Mittelpunkt, dass Begriffe oder Wörter immer für etwas stehen müssen? Ja, das ist deshalb dieser Bezug Positivismus. Also ein Wort ist oder ein Begriff kann nur Anspruch entleihen, in der Wissenschaft aufgenommen zu werden, wenn es für eine Sache steht. Ja? Es muss Wirklichkeit repräsentiert werden. Und ich würde sagen, das solle auch unter keinem Falle negiert werden, weil anders kriegt man natürlich, dass Wörter für nichts stehen. Weil Zeichen, Begriffe oder auch Theorien stehen immer für etwas, sogar wenn die für sich selbst stehen. Aber das, der eigentliche sagen wir mal, Kernbedeutung eines Begriffs ist, dass es etwas repräsentiert. Übrigens ist das eigentlich ein Kernpunkt, der vielleicht nicht direkt deutlich ist, aber es ist ja schon seit der Antike sehr viel nachgedacht über, was eigentlich ein Zeichen ist. Und man stellte fest, es gibt Dinge, ganz bestimmte Dinge, die andere Dinge repräsentieren können. Wenn ich zum Beispiel eine Weinflasche habe in der Hand und ich halte die so, dann können Sie vielleicht ein bisschen verwirrt sein, was ich meine. Entweder möchte ich Ihnen diese Flasche zeigen und dann geht es eigentlich um diese Flasche selbst, oder ich möchte diese Flasche als Zeichen verwenden. So, es ist noch nicht, aber gesetzt, das wäre die letzte Vorlesung. Also, Jungs, jetzt wird getrunken. Also, dann steht diese Flasche für etwas. Das Merkwürdige ist, dass Sie an diese Flasche nicht sehen können, ob die für etwas steht oder nicht. Und zweitens können Sie, wenn die Flasche in der Tat für etwas anderes stehen, durch die eigene Logik der Flasche verwirrt sein, weil diese Flasche ist ja von Glas. Und was hat Glas jetzt mit, Jungs, wir gehen trinken zu tun? Also Sie müssen schon ziemlich viel im Kopf haben, um dieses eine Ding der Wirklichkeit als eine Abbildung von etwas anderes zu verstehen. Okay, wenn ich jetzt sage, dass Begriffe oder Theorien immer für etwas stehen, dann meine ich genau das. Das heißt, natürlich, Begriffe und Theorien sind Dinge. Und die haben eine eigene Logik als Ding. Es sind zum Beispiel Moleküle im Hirn oder Tinte auf Papier oder Buchstaben auf einem Bildschirm. Aber diese Buchstaben oder diese Moleküle im Hirn sollen nicht als solche genommen werden, sondern als Träger von einer zusätzlichen Information, nämlich dass die auf etwas anderes verweisen. Ja? Und das kann man an diese Dinge nicht direkt sehen. Das muss man wissen. Aber sobald man mit Zeichen zu tun hat und oder mit Dingen zu tun hat und man verwendet die als Zeichen, muss man auf das Bezeichnete schauen und nicht auf das Zeichen, weil das Zeichen selbst dir oft gar nichts über das Bezeichnete sagt. Ja? Verstehen Sie das? Das ist jetzt ganz einfach gesagt, aber nochmals, Sie sehen, wenn wir auf Anselm nochmal rekurrieren, wie leicht man da einen Fehler macht. Weil was der Anselm tat, er reflektierte nur über die Zeichen, nämlich, dass das Zeichen von Gott immer auf einen existierenden Gott verweist. Das ist eigentlich, was er aus diesem Zeichen geholt hat. Dass das Zeichen in der Tat Zeichen von etwas ist. Aber das sagt natürlich nochmal gar nichts über das, was das Zeichen bezeichnet, ob das existiert oder nicht. Und sehen Sie, das, was vielleicht so trivial ist, dass Sie sagen, ja, was interessiert mich, das ist ja fast zum Lachen. Dass Sie sehen, dass viele Probleme in der Philosophie genau durch das Nichtbeachten dieser Trivialität evoziert werden. Und deshalb ist die Intuition des Logisch-Positivismus, dass Theorien immer für etwas stehen und dass du deshalb der Bezug zur Empirie immer machen musst, anders sprichst du von nichts, dann sprichst du nur über das Sprechen, ohne Bezug zur Wirklichkeit, ist eine genuine Intuition, die, wenn es um Wissen geht, festgehalten werden muss. Warte, jetzt muss ich... Okay, also diese Forderung muss immer festgehalten werden. Aber die Frage ist, wie? Und so unmittelbar, wie der Logisch-Positivismus das tun will, das geht nicht. Und das versuche ich jetzt zu beweisen. Weil man kann sich hier fragen, was ist jetzt empirisch? Also das einfachste Beispiel einer solchen Aussage wäre, okay, ich stehe morgens auf und öffne meine Augen und ich kriege Information, aber ich will vorurteilslos diese Information registrieren. Also ich mache erstmal ein X. Das ist, es gibt einen Gegenstand außerhalb mir. Das ist dieser positivistische Bezug. Und jetzt will ich diesen X speichern. Ich muss ihm also benennen. Ich muss ihm irgendwie eine Nummer oder einen Namen geben. Und Gesetz, ich sage, X ist Mensch. Jetzt habe ich ihn gespeichert. Also ich sage dann alles, was so ein Kopf, ein Rumpf, zwei Beine, zwei Arme hat und der so sich mit Sätze bekannt macht, die ich irgendwie verstehe, nenne ich Mensch. Dann gibt es irgendwie noch ein Y und da kann ich auch sagen Mensch. Und so habe ich irgendwie eine Abbildung, mit dem ich sagen kann, also ich habe heute 4x gesehen, aber ich habe heute 3y gesehen oder so. Kann ich aber auch anders beschreiben. Ich könnte auch sagen, ist Ding. oder Ist-Gesetz, Sie kommen gerade aus der Philosophiestunde, Ist-Seiendes. Also in all diese drei Fälle können Sie genau diesen X abbilden, Sie können ihn speichern. Ja? Es gibt aber einen Unterschied zwischen diese drei Prädikate. Und jetzt nehmen wir mal die Prädikate, so wie sie normal genommen werden. Also sie können dann sagen, dass dieser Begriff, also dieses Zeichen, konkreter ist als dieses Zeichen, konkreter ist als dieses Zeichen. Ich meine, Mensch verweist auf Menschen, aber nicht auf Esel oder auf Tische. Ding verweist auf Menschen und auf Esel und auf Tische, aber nicht auf, sagen wir, Gedankeninhalte. Aber Seiendes verweist auf Menschen, Esel, Tische und auch auf Gedankeninhalte. Das heißt, Sie sehen schon, dass diese Forderung, Sie müssen die Wirklichkeit beschreiben, in all diese drei Fällen, also eingeholt ist, aber dass diese Wirklichkeit in diese drei Fälle ganz anders benannt wird. Also konkreter oder abstrakter. Und jetzt, wenn ich Sie frage, welche Aussage ist jetzt empirischer? X ist Seiendes oder X ist Mensch? Da müssen Sie sagen, ja, entschuldige, die sind alle gleich empirisch. Aber dann würde ich das Experiment mal etwas weiter durchziehen. Nämlich, dann ging ich in diese Richtung, gehe ich weiter und in diese Richtung. Wenn Sie meinen, ja, alle sind gleich empirisch, aber wenn Empirie meint vielschichtige Wirklichkeit, ist vielleicht Mensch empirischer als Ding, weil ich mit Mensch spezifischer sein kann. Aber wenn wir das als Kriterium annehmen, dann heißt also, empirischer wäre konkreter. Wenn ich das dann letztendlich durchziehe, komme ich bei ein einfaches Individuum aus. Konkreter als ein einfaches Individuum gibt es nicht. Aber dann merke ich auf einmal, dass meine Forderung, was empirisch sei, so konkret geworden ist, dass ich x gar nicht mehr mit y verbinden kann. Oder x1 mit x2. Also der Wert meiner Aussage tendiert nach Null. Weil wenn ich dann sage, X ist Mensch, heißt es eigentlich, X ist X. Ich kann keine Behauptung mehr aufstellen, nur noch Triviales. Und dasselbe passiert hier auch, wenn ich sage, na okay, wir müssen dann einen bestimmten Grad von Allgemeinheit haben. Und jetzt testen wir das mal. Wie weit musst du gehen? Nun, wenn es zu allgemein wird, dann bezieht der Begriff sich auf jedweden Gegenstand. Dann ist auch der Aussagewert null. Das heißt, wenn wir versuchen, hier irgendwie festzustellen, was der Unterschied zwischen diese ist, was empirischer sei, und ich fange mal an, okay, der Unterschied ist gerade an Abstraktion oder Konkretheit, und ich setze Abstraktion oder Konkretheit mal als Normen, um den empirischen Gehalt einer Aussage zu testen, dann merke ich, dass ich das gar nicht tun kann. Das heißt, die Extremen können keinen Maßstab abliefern. Wo finde ich den Maßstab dann? Diesen Maßstab kann ich nicht aus X holen, weil X sich ja als Mensch, Ding und Sein das beschreiben lässt. Wo kommt der Maßstab her? Den Maßstab kann auch nicht absolut sein, weil hier hatten wir das ganz konkrete Ding und hier hatten wir etwas, das alles umfasst. Also ich muss irgendwie, um mich durchschlagen zu können, einen Grad setzen. Und denken Sie wieder an Collingwood mit seiner Absolute Presupposition. Das ist ja jetzt eine ganz einfache Darstellung, weshalb man ohne eine solche Setzung, ohne dass ich sage, okay, ich fange mal an, das zu bestimmen. Und jetzt sage ich, dass sich dieser Begriff zu diesem so verhält, dass das jetzt, dass das Spekies ist und das Genus. Und jetzt mache ich noch etwas größeres Genus, Generalissimus, Generalissimum. Also dass ich nehme verschiedene Zeichen und bestimme mit Hilfe von einer Theorie, was der Umfang dieser Zeichen ist. Ich hätte ja auch das Zeichen Mensch für das meist Allgemeine nehmen können. Es ist nur Konvention. Aber ich ordne also die Zeichen in eine bestimmte Theorie, die mir genau sagt, was der Umfang von all diesen Zeichen ist. Wichtig ist für uns festzustellen, dass dieses Ding mir das gar nicht gibt. Das Ding ist zwar immer dabei, weil es ist der Referenzpunkt, aber der Umfang der Referenz bestimme ich selbst, nämlich inwiefern ich X in Bezug setzen will zu anderen. Zu anderen Xen, da bin ich beim Mensch. Wenn ich X in Bezug setzen will mit X und Y, dann bin ich vielleicht bei Ding. Wenn ich mit X, Y und Z, dann bin ich vielleicht bei Seiendes. Ja? Fazit, ob zwar der Bezug zur Wirklichkeit immer da sein muss, liefert dir dieser Bezug zur Wirklichkeit dir nicht die Handhabe, um den Grad von Allgemeinheit und Besonderheit zu bestimmen. Das ist völlig abhängig von etwas, was an dieses X, an diese Wirklichkeit herangetragen wird. Ja, also diese Forderung des Logisch-Positivismus, also die Information muss empirisch sein, ja, darf nur Empirie abbilden oder logisch daraus ableitbar sein. Hier sehen Sie schon, dass das gar nicht funktioniert, weil das können Sie nicht logisch daraus ableiten. Weil Sie müssen irgendwie, der Bezug, Sie müssen nämlich sagen, was ist jetzt Spekies, was ist Genus Generalissimum. Das müssen Sie festsetzen. Sie brauchen eine Theorie. Sie brauchen eine Karte, eine Legende sozusagen. Heißt also, dass das, was erstmal ganz offen und einleuchtend zu sein schien, nämlich ohne Vorurteil, ohne Theorie sozusagen, nur beschreiben, was du siehst, ist eine logische Unmöglichkeit. Ja? Weil da kannst du nie eine Behauptung machen. Wir haben jetzt Sätze gehabt wie X ist P, ja? Oder X ist Q. Es wird natürlich noch problematischer, wenn ich nicht X sage, sondern P ist Q. Weil dann habe ich quasi zwei Begriffe. Und wenn ich dann nicht weiß, was die Ordnung ist, dann weiß ich gar nicht, ob der Satz Mensch ist Lebewesen oder Lebewesen ist Mensch wahr ist. Also ich muss dann schon sehr gut registriert haben, wie ich meine Zeichen verwende. Und diese Code für die Registrierung kann ich nie aus der Wirklichkeit holen. Und wenn ich sage, P ist Q, muss ich auch noch versetzen können, also wenn ich sage, Mensch ist Lebewesen, dass Mensch für X steht und Lebewesen für X und dass die X beide dieselbe sind. Das ist aber ziemlich schwierig festzusetzen, zu beweisen. Es wird noch komplizierter, wenn ich solche Sätze habe wie alle. P ist Q. Weil das alle kann ich natürlich nie aus der empirischen Wirklichkeit holen. Ich kann vielleicht nur sagen, 10.012 Male stimmt es. Aber ob es dann auch das 10.013. Mal stimmt, also das kann ich nicht logisch aus dieser vorigen Aussage ableiten. Sei es, und auch hier wieder, ich nehme als allgemeine Regel an, wenn in viel Fälle, dann in alle. Das ist das Induktionsproblem. Das heißt, eins, Bezug zur Wirklichkeit solle festgehalten werden, aber die Bewegung kann nicht sein von der Wirklichkeit auf die Theorie. Die Wirklichkeit kann nur beschrieben werden, ausgehend von der Theorie auf die Wirklichkeit. Ja? Deutlich? Bitte? Aber die hier muss man, wir hatten ja doch, also ich hatte doch kurz diese Debatten über was jetzt Zeichen ist angesprochen. Dann hatte ich gesagt, okay, es gibt Dinge und einige Dinge können andere Dinge abbilden, obwohl es Dinge sind. Und nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Spiegel. Also hier steht ein Tisch und ich habe hier einen Spiegel. Der Spiegel ist Spiegel und der Tisch ist Tisch. Aber dieser Spiegel in seinem Spiegelsein spiegelt den Tisch. Das heißt, er ist ein Zeichen des Tisches. Das braucht der Spiegel eigentlich nicht bewusst zu setzen. Das tut der Spiegel, wenn er Spiegel ist. Und so ist es auch, oder könnte man, aber das ist ganz basal gesagt, aber um eine Antwort auf Ihres Problem zu geben, dieses Postulieren oder Setzen von Theorien, da kann man natürlich ganze Philosophien entwerfen, wie das geschieht, aber in gewisser Weise ist es eine Trivialität. Man muss einfach annehmen, dass es gewisse Dinge in der Wirklichkeit gibt, in casu, also in diesem Falle, das menschliche Hirn, das Wirklichkeit abbildet. Und in dieser Abbildung ist direkt schon eine Theorie entworfen, wie auch der Spiegel bildet die Wirklichkeit wie ein Spiegel ab. Das heißt, die Wirklichkeit wird in dem Spiegel spiegelmäßig abgebildet. Und der Spiegel holt sich, das holt er natürlich nicht, aber der holt sich also den Tisch aus der Wirklichkeit. Nicht, dass das bewusst geschieht, das kann direkt, indem er Spiegel ist. Also die ist die Theorie. Und natürlich, der Spiegel hat weiter kein Interesse an dem Tisch. Aber gesetzt, der Spiegel wäre ein lebendiges. Und er denkt, tja, ich bin Spiegel. Der Tisch ist Tisch. Wenn der Tisch also an mich stößt, dann bin ich kaputt. Also ich sehe den Tisch in mich, also in den Spiegel, ich muss jetzt sorgen, dass ich da wegkomme. Und dann fängt so ein Spiegel an, gesetzt er lebt, auf der Grundlage dieser Information sich die Wirklichkeit zu gestalten. Und dann denkt er, hey verdammt, das ist eigentlich unheimlich gut, dass ich, wenn ich auf mich selbst schaue, sehen kann, was mich eventuell bedrohen kann. Und so entwirft, dann sagt der Spiegel, aha, bevor ich morgens aus der Tür gehe, muss ich mich 360 Grad drehen, damit ich genau sehen kann, ob es Tische gibt, die mich irgendwie kaputt stößen können oder nicht. Okay, so entsteht Wissenschaft. Entschuldige, dass das ein bisschen basal gesagt worden ist. Aber ich versuche nur zu erklären, dass man ziemlich wenig braucht, ja, um zu erklären, wie Wissen von einer wie Wissen entstehen kann. Und das Einzige, was man verstehen muss, ist, Wissen ist immer auf etwas bezogen sein, ist eine bestimmte Form des Bezogenseins auf etwas. Und diese beiden Aspekte spielen eine zentrale Rolle. Es muss der Gegenstand gegeben sein, okay, und dann könntest du denken, es geht immer von dem Gegenstand aus, aber wir haben gesehen, wenn du das annimmst, dann kommst du in logische Widersprüche. Da kannst du gar nicht erklären, weshalb es verschiedene Formen von Wissen von demselben Gegenstand gibt und wie Wissen sich entwickeln kann. Weil dann kannst du immer sagen, Wissen von X ist X, X ist ein toter Stein, also es gibt keinen Wissenszuwachs. Weil dann hieß es, wenn du heute den Stein siehst und du sagst X und morgen siehst du den Stein, du hast Y, dann hieße das, dass X bevorurteilt war. Also keine echte Wissenschaft. Oh, aber dasselbe kannst du natürlich auch von Y wieder sagen. Und so kommst du in einen unentwirrbaren Knoten, der aber ganz leicht zu entwirren ist, indem du sagst, okay, Wissen ist bezogen auf einen Gegenstand, aber das Wissen entsteht, ich weiß nicht, welches Wort ich jetzt wählen muss, aber in dem Medium, das diese Wirklichkeit abbildet. So wie bei einem Spiegel oder wie bei einem menschlichen Hirn. Also das menschliche Hirn hat die Möglichkeit, also immer neue Zeichen zu entwerfen, immer neue Sprachen zu entwerfen. Es kann diesen X also in unheimlich viel Facetten wiedergeben. Besser als der Spiegel. Insofern ist das menschliche Hirn also eine viel bessere Theorie der Wirklichkeit als der Spiegel. Okay. Neben diese logischen und semantischen Probleme zeigt die Wissenschaftsgeschichte, dass dieselbe empirische Fakten ganz verschiedentlich beschrieben und beurteilt wurde. Zum Beispiel, wenn Sie die Auseinandersetzungen über so am späten Mittelalter zwischen Verteidiger des ptolemäischen Weltbilds oder des kopernikanischen Weltbilds sehen, werden Sie sehen, dass die beide eigentlich stritten um dieselbe Phänomene. Zum Beispiel das Aufkommen der Sonne. Wenn du der Meinung bist, dass die Erde in der Mitte steht, ist das Aufkommen der Sonne der beste Beweis, den du haben kannst. Aber diese Fakten können natürlich auch eingesetzt werden, um die Theorie von Kopernikus zu belegen. Du musst dann nur wissen, dass du quasi als Referenzpunkt die Sonne hast. Und dann sieht es in der Tat, dann kannst du auch verstehen, dann verstehe ich auch, weshalb die Sonne aus der Erdeperspektive aufkommt. Das heißt, Fakten selbst sind eigentlich neutral. Die müssen immer interpretiert werden. Die sagen nicht, wie sie interpretiert werden müssen. Also die Interpretation kann man nicht logisch aus der Tatsache ableiten. Was man aber tun muss, ist natürlich, die Tatsache hat ein, wie muss ich sagen, einen denotativen Bezug zur Theorie. Die Theorie steht für etwas. Okay, das, was ich gerade angesprochen habe, also wie dieselbe empirische Daten für sich ausschließende wissenschaftliche Theorien eingesetzt werden können als deren Bestätigung. Wenn Sie da einige schöne Beispiele haben wollen, dann müssen Sie Feierabends Buch Against Method nehmen, weil das so eine seiner Hauptansatzpunkte ist, um klarzumachen, dass es eigentlich keinen Standard gibt, für was gute Wissenschaft ist. Weil man ja alles kann ja auf jedwede Weise abgebildet werden. Er zeigt also, dass reine Wahrnehmung, also vorurteilslose Wahrnehmung, eine Fiktion ist. Es sind immer Theorien, die Fakten relevant machen und sogar kreieren. Ich kann noch ein schönes Beispiel geben, das wird auch von Feierabend angesprochen. Also das berühmte Turmexperiment. Also die Verteidiger des ptolemäischen Weltbilds, die also, sagen wir mal, das Aristotelische, das ist vielleicht etwas einfacher, die davon ausgingen, dass die Erde in der Mitte stand, die sagte, hey, wenn die Theorie von Kopernikus stimme, dass die Sonne in der Mitte steht, die Erde aber um der Sonne dreht, dann heißt es, dass die Erde also bewegt. Das hieße, dass wenn ich von einem sehr hohen Turm einen Stein nach unten fallen lasse, dass also etwas von dem Turm wegfallen muss. Aber das passierte nie. Auch sagte die also, wenn ich da durch die Landschaft laufe, dann oder ich auf einem Turm stehe, dann fange nicht an, meine Haare auf einmal ganz durcheinander zu wehen. Was eigentlich sein müsste, wenn die Erde drehte. Also Sie sehen, dass prima facie diese Fakten eigentlich für die falsche Theorie sprechen. Natürlich, der Anhänger von Kopernikus muss dann erklären, weshalb es so ist, dass dieser Stein also in eine Gerade neben dem Turm nach unten fällt, also in einer Parallele. Oder dass, wenn du ein Blatt so auf der Hand hältst, oben auf einem Turm, dass das nicht direkt wegweht, weil die Erde so schnell rumdreht. Ja, wenn du zum Beispiel dann eine Theorie der Schwerkraft hast oder das irgendwie dich was einfallen lässt. Aber Sie sehen, das ist nicht direkt evident. Ja, egal, aber ja gut, aber hier fängt es an, weil dann würde ein Anhänger des alten Weltbilds würde sagen, entschuldige, komm, wir sehen die Sonne jeden Morgen aufgehen. Wenn wir diesen Stein von dem Turm nach unten fahren lassen, dann passiert weiter nichts. Wenn wir oben auf dem Turm sehen, dann werden unsere Haare nicht durcheinander geweht. Das heißt, wenn jetzt der Anhänger von Kopernikus da mit Messgenauigkeiten ankommt, dann sagt man, ja, schön, das ist aber nicht sehr plausibel. Das hört sich ein bisschen nach Ausrede aus. So sehen Sie, wenn Sie aber die Werke von Kopernikus ganz gelesen haben und völlig überzeugt sind von diesem System, dann sind Sie bereit dafür zu kämpfen, andere Theorien aufzubauen, die dann in den verschiedenen Regionen die Evidenz liefern, um auf eine andere Weise die Fakten zu interpretieren. Aber die Fakten selbst, das ist jetzt der kruziale Punkt, sagen dir nicht, Aristoteles falsch, Kopernikus wahr. Die sagen nichts. Ja? Okay. Mit anderen Worten, dieses Modell von Wissen, wie es vom Logisch-Positivismus vertreten wird, hebt zu Recht hervor, dass Begriffe für etwas stehen müssen, aber liefert keinen einzigen Halt, wenn es geht, Theorien zu beurteilen, die Empirie versuchen zu beschreiben, also welche besser sind, weil man das aus dieser Empirie nicht ableiten kann. Und wenn man sich jetzt nur beschränkt auf die Empirie und das, was logisch daraus ableiten kann, dann verschwindet diese Urteilsgebung im Reich des Nebulösen. Man muss sagen, das ist für die External History, hat also nichts mit der Produktion von Wissen selbst zu tun und ist dem Zufall völlig überlassen. Und dann können wir letztendlich, jetzt würde das heißen, dass wir dann letztendlich auch noch eine ganze Menge Fakten von Aristoteles mitnehmen müssen, weil die empirisch eine gewisse Evidenz haben. Fakten also, von denen wir eigentlich wissen, dass die widerlegt sind, weil die in einem gewissen Theoriekomplex gehören, das wir nicht mehr überzeugend finden. Fazit, die Internal History muss also ausgebreitet werden, damit wir diesen Theoriegebungsaspekt mit einbeziehen können. Ja? Der gehört zu einer rationalen Rekonstruktion, wie Wissen entsteht. Ist das klar? Ich kann das nochmal an diesem Spiegel deutlich machen. Es steht da ein Spiegel und eine Flasche nebeneinander. Und die bilden beide den Tisch ab. Aber der Spiegel ist ja ganz glatt, der bildet den Tisch ja anders ab als diese Flasche. Und wenn die beide, Tisch und Flasche, jetzt eine Diskussion anfangen, wer jetzt das besser abbildet, dann haben die eigentlich kein einziges Kriterium, eine Entscheidung zu treffen, weil die beide als Logisch-Positivisten sagen würden, ja, wir bilden beide den Tisch ab und das Kriterium liegt beim Tisch. Aber ich kann schon sagen, dass ich mich lieber stütze auf einen Tisch, der abgebildet ist in einem Spiegel, als einen Tisch, der abgebildet ist in einer Flasche. Weil bei der Flasche durch die Krümmung entsteht ein gewisses Problem. Okay, dann muss ich das wissen und ich kann natürlich dann die Abbildung in der Flasche rückbinden auf das, was in der Spiegel steht, durch eine gewisse Transformation, aber das ist komplexer. Ja? So ist es also unheimlich wichtig zu wissen, Wer produziert jetzt die Theorie? Weil wenn ich einmal weiß, dass eine Flasche die Wirklichkeit immer gekrümmt abbildet und dass diese Krümmung nicht die Wirklichkeit ist, sondern auf dem Konto der Theorie kommt, dann kann ich die Wirklichkeit leicht wieder rückrekonstruieren. Dann kann ich auch mit einer Flasche durch die Welt gehen. Ne? Verstehen Sie das? Okay. Das zweite Modell versucht also, die Faktoren auf der Seite der Theorie mit einzubeziehen, wo es geht um eine rationale Rekonstruktion des Wissensprozesses. Und suchen wir einen Namen, dann können wir das als Konsensusmodell nennen. Das sieht dann wie folgt aus. Es wird natürlich festgehalten daran, dass Begriffe und Theorien für etwas stehen müssen. Aber man nimmt nicht länger an, dass Theoriebildung nur durch logische Ableitung aus diesen Fakten stattfindet. Wichtig, sagt Konsensustheorie, ist die Feststellung, dass Theorien eigentlich Instrumente sind, die angewandt werden, um Fakten zu ordnen. Wie auf diesen Spiegel oder auf diese Flasche die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise geordnet wird. Und weil Wissenschaft ein Instrument ist oder eine Handhabe, um Wirklichkeit abzubilden, um dich quasi in der Wirklichkeit auch handhaben und durchschlagen zu können, schaust du, welches Instrument eigentlich für dich die Wirklichkeit am besten abbildet. Wo also Konsensus darüber entsteht, dass das Modell die Wirklichkeit am besten abbildet. Also die allgemeine, weil in eine soziale Gemeinschaft ist es ja wichtig, dass wir alle auf dieselbe Art und Weise über die Wirklichkeit denken. Sie gehen davon aus, dass Universitätsgebäude nur zweidimensional sind, dann würden Sie die Aussage, hey komm, gehen wir zur Vorlesung in XY, ja, da wird ein Raum genannt, das können Sie dann nicht verstehen. Und der Konsensustheorie geht dann davon aus, okay, Theoriebildung ist wichtig und eigentlich findet der Auswahl statt durch Konsensus, was also die Wissenschaftsgemeinschaft als plausibel erachtet oder als handhabbar beachtet. Hier ist natürlich diese Internal History größer geworden. Hier gilt als wissenschaftlich auch alle Versuche, um ein besseres Instrument zu finden. Auch wenn dieses Bessere nicht direkt empirisch ist. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, ich werde das alles mal jetzt in eine einfachere Form bringen. Ja, da würde man doch sagen, hier findet ein Wissenschaftsfortschritt statt, obwohl nicht mehr aus der Empirie geholt ist, aber weil ein Zuwachs an Handhabbarkeit auf der Theorieebene geleistet worden ist, spricht man dann doch von einem Zuwachs an Erkenntnis. Oder wenn ich sage, tja, die Theorie bis jetzt hat gewisse Widersprüche, ich werde jetzt das auf eine neue mathematische Basis spannen, die keine Widersprüche hat. Ja, das sind übrigens alle, also einfacher oder ohne Widerspruch, Spruch oder Kohärenz sind alle nicht empirische Forderungen. Ne? Also um dann Wissenschaftsgeschichte und Prozess der Theoriebildung zu verstehen, muss man also auch wissen, was diese Metareflexionen ermöglicht hat. Zum Beispiel, dass man in einer bestimmten Zeit es philosophisch wichtig findet, dass das Universum als ein wohlgeordnetes Universum gesehen wird. Ja, aber dann könnte man sagen, okay, eine Forderung der Theorie ist, dass sie wohl geordnet ist. Weshalb? Weil die Wirklichkeit wohl geordnet ist. Und Ich habe ja gesagt, eine Theorie sieht dann als die bessere aus, die dann wohlgeordneter ist als eine andere. Geht man aber von der Auffassung aus, also allgemein so die Wissenschaftsgemeinschaft oder die Kultur, dass die Wirklichkeit gar nicht wohlgeordnet ist, sondern irgendwie chaotisch, dann wird das als ein Zuwachs gesehen, jemand, der dann nicht mehr die Forderung hat, ja, aber eine Theorie muss wohl geordnet sein, weil das hat gar keinen Gegenstand dann. Da sagt man, nein, eine Theorie muss es zulassen, dieselbe Kontingenz zu haben, wie die Wirklichkeit, die sie beschreibt. Und dann ist eine Theorie, die das leisten kann, sagen wir mal eine Chaos-Theorie oder so, wird, wenn du auf dieser Grundlage die Wirklichkeit beschreiben kannst, wird das als ein Fortschritt gesehen. Ja? Ja, ich schaue auf die Uhr, ich muss langsam in die Schlusskurve kommen. Aber ich gebe zum Schluss ein kleines Beispiel noch und dann werde ich in der nächsten Sitzung auf die Probleme dieser Theorie weisen. Aber ein gutes Beispiel ist auch wieder diese kopernikanische Revolution. Ich habe ja schon gesagt, wo es geht um empirische Gehalt, war eigentlich die alte ptolemäische Theorie stärker. Und jetzt haben Wissenschaftstheoretiker sich gewundert, weshalb sich eigentlich diese kopernikanische Theorie durchsetzen konnte. Und ihre Antwort war, und dafür gibt es Evidenz, dass es so am Ende des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine Wiederauflebung des Neuplatonismus gab, das davon ausging, dass die Welt einen geordneten Kosmos war. Und in der Tat können Sie sehen, dass Kopernikus am Anfang seiner Schrift De Revolutionibus, ich habe das mal in einer Vorlesung besprochen, in der Tat mit der Festsetzung beginnt, dass die Welt ein Kosmos ist. Und dass man deshalb in der Theoriebildung versuchen muss, das einfachste Modell zu verwenden. Und er sagt, okay, ich stelle fest, dass das ptolemäische Modell mit so vielen Ausnahmen zu tun hat und bestimmte Planetenbewegungen nur mit allerhande Hilfshypothesen erklären kann. Ich muss davon ausgehen, dass die Welt ein Kosmos ist, also ein wohlgeordnetes. Ich muss also so auf die Welt schauen, dass ich sie als wohlgeordnetes verstehen kann. Und das kann ich tun, wenn ich die Sonne in der Mitte stelle, weil dann diese schwierige Berechnungen sich leichter durchziehen lassen. Fußnote. Es entstanden dann an anderen Stellen schwierige mathematische Probleme. Aber es geht nur darum, wie Wissenschaftler jetzt begründen, dass das als ein Fortschritt gesehen wurde. Und die würde sagen, tja, weil in dieser Zeit das Kriterium der Kohärenz und der Einfachkeit von der wissenschaftlichen Gemeinschaft als ein Kriterium für Theoriebildung angesehen wurde. Wie einfacher, wie besser. Ja? Wie kohärenter, wie besser. Wie weniger Ausnahme, wie besser. Aber nochmals, das sind ja keine empirischen Kriterien. Ich werde jetzt stoppen, weil wir die Evaluation haben. Ich greife das jetzt in der nächsten Sitzung auf. Ich danke für die Aufmerksamkeit.